Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Ah, die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, herzlich willkommen zurück zu Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten mit euren Hosts Stefanie Ferch und Viviane Wilde-Skibitzki. Wir haben uns länger nicht gemeldet. Wir waren in Winterpause und mussten uns mental sortieren, ja, auch die ein oder andere Infektion über uns ergehen lassen und haben es einfach mal genossen, dass wir wieder ein Jahr weiter sind, so. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon einen Podcast aufgenommen, aber den halt jetzt einfach auch nicht veröffentlicht. Das ist halt einfach, ne, busy. Wir sind halt einfach busy Geschäftsfrauen. Wir kommen nicht immer zu allem.
Sorry, das war noch mein Wisch. Das ist der Auswanderungswisch, den ich gerade eben zur Seite geräumt habe.
Für die heutige erste Folge in diesem neuen Jahr haben Stefanie und ich auch vorgenommen, dass wir wieder anständig reden können. Aber dass wir versuchen, heute gar nicht so viel über Politik zu reden, weil wir sonst Burnout kriegen.
Ne? Weil wir sonst einen Burnout kriegen in Kombination mit einem Herzinfarkt.
Richtig, genau. Und mit einer Arterienverkalkung, vielleicht auch noch Hühneraugen dabei. Aber es ist ganz schwer zu beschreiben, den Zustand gerade, in dem ich mich befinde, so rein politisch. Ich finde es auch ganz schwer zu beschreiben, in welchem Zustand sich das Land gerade befindet. Aber ich weiß nicht, egal wo man anfängt, man kriegt das Heulen.
Ja, es ist, wie soll ich mal sagen, an Komplexität auch fast schon nicht mehr zu überbieten, weshalb ich es einfach jetzt mittlerweile lasse.
Richtig. Es ist auf so vielen Ebenen so anstrengend geworden, finde ich.
Mhm. Und verfahren, so ein bisschen. Also einfach, ja. Wie soll man da jetzt noch rauskommen? Es ist jetzt einfach, the ship is sinking, so.
Irgendwie schon. Wir meinen damit aber, glaube ich, gar nicht mal so sehr die tatsächlich politische Lage oder Tendenz, sondern ich glaube, uns geht es eher auch um die Art und Weise, wie Menschen miteinander über Politik reden und wie sie sich äußern und wie sie das öffentlich tun und was daraus gemacht wird. Und das empfinde ich halt einfach als kontraproduktiv.
Ich möchte dazu etwas sagen, was mir aufgefallen ist.
Sag.
Und zwar, jetzt sind wir zwei, ich würde jetzt mal sagen, jetzt auch nicht mehr ganz junges Semester, ne?
Doch.
Ja, mancher sagt so, mancher sagt so.
Also für eine 90-Jährige sind wir sehr jung.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer süß, wenn alte Menschen sagen, du bist noch so jung. Ich denke mir so,
gut. Nein.
It's always kind of perspective. Naja. Und vor 10 Jahren, da haben du und ich ja auch schon diese Erde bewohnt, ne?
Richtig.
Da kannten wir uns auch schon. Mhm. Ja. Da war es ja noch so, da hat man nur so hinter vorgehaltener Hand und nur so im engsten Kreis darüber gesprochen, wie man wählt. Zumindest war das in meiner Erinnerung so.
Nee, man hat da gar nicht drüber gesprochen.
Mit den Eltern mal so hinter vorgehaltener Hand, wenn man einen guten Tag hatte.
Ja.
So.
Ja, oder wenn man sich streiten wollte, wenn man sich aufregen wollte gegen das Elternhaus, dann hat man auch gesagt, wie man wählt.
So part of Revolte. Ja. So ein bisschen. Genau. So, und heute, also ist gefühlt jeder Oscar unter der Tonne sagt, wen er wählt.
Natürlich, das ist Teil des Personal Brandings heutzutage
zu sagen. Ja, das ist so, ne?
Aber natürlich nur, wenn man die guten Parteien wählt.
Ja, gut.
Oder die gute. Es gibt ja offensichtlich nur eine gute Partei und auch nur einen guten Bundeskanzlerkandidaten. Und da muss man dann aber auch öffentlich sich zu bekennen. Das ist sehr wichtig.
Gerne mit einem Hashtag. Ja. Super gerne. Mhm. Ansonsten auch, wenn man es richtig ernst meint, mit eigenen Posts.
Ja, krass.
Und gerne auch so 3 die Woche, wäre super cool.
Ja. Oder in den Kommentaren von anderen Leuten.
Auch wichtig, ganz auch wichtig. Mhm. Ne? Weil die schöne Konsequenz ist, dass wir uns dann wieder kreisförmig aufstellen können, uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen.
Ja.
Und einfach, und das finde ich ja das Schöne, ich denke mir immer, wenn man jetzt als Ausländer zum Beispiel bei LinkedIn ist, Mhm. Dann würde ich mir noch denken, gut, die Wahl ist klar. Die ist ja ganz klar, wer gewählt wird.
Wenn man so von außen drauf guckt, ne?
Ja, genau. Ja, ja.
Mhm. So. Ja, ich finde das generell sehr interessant, was so Teil der Personeninszenierung wird. Statements darüber, was man jetzt auch nicht mehr macht. Zum Beispiel nicht mehr Tesla kaufen, seinen Tesla verkaufen, seine Tesla-Flotte verkaufen.
Seine Tesla-Flotte von 3 Autos.
Ja, richtig. Und das dann alles so öffentlich zu machen oder nicht mehr bei bestimmten Schreibwarenhändlern seine Büromaterialien zu beziehen. Das muss man dann auch noch mal posten, dass man das nicht mehr macht, weil die in irgendeiner Form angeblich, so munkelt man, der AfD größere Summen Geld spenden.
Weißt du, es gibt ja diesen Satz, tue Gutes und sprich drüber, ne?
Mhm.
So. Und ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft hat das übertrieben so.
Nee, aber da finde ich es auch so eklig, so ein bisschen. Ja, genau. Also es geht ja nicht darum, dass die Sache nicht schlecht ist. Also ich kann ja nicht, also ich kann es ja schon verstehen, ne? Ja. Also wenn, ne, so. Aber darüber so zu reden und das so zur Eigenvermarktung zu nutzen.
Eklig. Das hat so einen Anstrich.
Ja, yes, genau. Es ist so greasy geworden. So irgendwie, oh nee, mach das doch nicht.
Ja,
dann lass es halt einfach. Dann verkauf halt deinen Tesla. Dann kauf da nicht mehr deine Tacker.
Ja, so, dann wähl den halt.
Aber halt doch dein Maul.
Weißt du, und du und ich, wir erzählen in jedem Markenworkshop, ne, erzählen wir, dass es für die Reputation nicht sonderlich hilfreich ist, immer zu sagen, wie geil man selbst ist.
Ja.
Sondern dass wahre Reputation darin besteht, wenn andere über dich sagen, dass du geil bist. So. Und warum verstehen das jetzt plötzlich auch Menschen nicht mehr?
Ja, ja, die müssen ja einen Anlass schaffen, damit andere ihnen sagen, wie geil sie sind. Weißt du?
Ja, stimmt.
Sonst kommt ja keiner drauf. Wenn es keiner weiß, dann kann ja auch niemand sagen, boah, guck mal, der ist aber gut, der ist aber edel.
Wenn keiner weiß, dass dein Mittelstandsunternehmen mit 6 Mitarbeitern, das meine ich gar nicht despektierlich, vollkommener Respekt für das Unternehmen, aber wenn du dann einen Post machst, dass du deine Tesla-Flotte von 2 Model X eingestellt hast, dann juckt das halt auch wirklich niemanden.
Insbesondere auch nicht den Elon Musk.
Doch schon ein bisschen. Ich glaube, der als allererstes ruft er morgens erstmal auf, welche Mittelstandsunternehmen aus Deutschland haben ihre Model X-Flotten eingestellt.
Tesla
oder Model Y-Flotten.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist für den eine Kerninformation auf seiner morgendlichen Agenda, in seiner morgendlichen Routine, dass er da einmal einen Blick drauf wirft, weil der hält uns ja eh, ne, in Deutschland für total Pionier. Ne, ich glaube, der hält uns ja eh für wirklich sehr stellvertretend für das, was zukünftig passiert. Und deswegen hat er das zu seiner morgendlichen Routine gemacht.
Okay, warte, bevor wir zum allerersten Thema kommen, was tatsächlich Tesla und Musk ist, wir haben vergessen, eine kleine Inhaltsangabe zu machen. Wollen wir das ganz kurz machen, worüber wir heute so reden?
Ja, können wir gerne machen. Also Trommelwirbel baue ich ein. Also, es geht um den Elon und sein Auto. Ne? Mhm. So. Und inwiefern diese zwei Geschichten überhaupt trennbar sind. Dann geht es um Oma Merkel. Ja, weil sie hat sich dazu hinreißen lassen, ihren Senf zu etwas abzugeben. Dann geht es um den, wie ich ihn immer nenne, El Holzo. Ja. Den, ja, wie nennt man ihn mittlerweile? Ich bin's auch müde. Satiriker.
Ich glaub, er hat sich selber, glaube ich, als Satiriker bezeichnet. Ja. Aber das tut Jan Böhmermann auch. Oder?
Genau. Das tun sehr viele, um juristisch nicht belangt zu werden. Egal, wir nennen ihn einfach Satiriker, wenn es ihm damit gut geht. Ja, und er ist wieder in einem Spiegel-Interview, hat er wieder auch seine Punkte dargestellt, nennen wir es mal so, und lässt ihm jetzt auch Konsequenzen folgen. Und dann möchten wir gerne einmal drüber sprechen, warum in dieser Marketing-Bubble einfach gar nichts mehr Spannendes passiert und nur noch Artikel geschrieben werden, die genau so schon 2012 hätten gedruckt werden können.
Richtig. Verrückt.
So.
Ja. Lass uns mit Elon anfangen. Der ist ja auch gerade sehr polarisierend unterwegs. Das war er ja vorher auch schon. Aber jetzt, da er sich ja nicht nur in den US-Wahlkampf, sondern auch ganz aktiv in die US-Politik reingestürzt hat und da Minister für Effizienz ist oder wie auch immer, ist er ja jetzt noch mal mehr im Dauerfeuer oder unter Dauerbeschuss der Deutschen, also der guten Deutschen natürlich nur.
Ja, richtig.
Und da stellt sich die Frage so ein bisschen, weil Herr Musk ist ja jetzt nicht nur Politiker, er ist ja in erster Linie Unternehmer und Genius-Wahnsinniger.
Mhm.
Da weiß man ja immer nie so ganz genau, was jetzt gerade wieder Phase ist bei ihm. Das wechselt sich ja sehr stark ab. Und da wurde in einer unserer Lieblings-Blattlists, der Horizont, die Frage gestellt, wie stark sich die Personenmarke Elon Musk von der Produktmarke Tesla abgrenzen lässt und welchen Einfluss die Eskapaden des Gründers auf die Marke Tesla haben könnten. Witzigerweise, weil sich das zu diesem Thema aber auch schon vor anderthalb Wochen auf LinkedIn eine Diskussion stattgefunden hat.
Natürlich.
Die ganzen Redakteure, die lassen sich schon sehr inspirieren von den Diskussionen in den sozialen Medien und tun dann so, als hätten sie irgendwie das journalistische Rad da neu erfunden. Sei es drum. Ist ja, woher willst du auch sonst deine Inspiration
ziehen? Ganz ehrlich, ich bin froh, dass Journalisten mittlerweile Social-Media-Kanäle kennen. Also das war noch vor ein paar Jahren völlig anders. Wenn ich dann vorgeschlagen habe, dass man mal Social Listening betreibt, da wurde ich aber
so weit von
vor die Türe, so wenn da nicht der Chef gewesen wäre.
Ja.
Insofern ist ja fast eine positive Entwicklung, möchte man meinen.
Wir kuratieren von außen keine News. Wir denken uns die aus.
Richtig. Ich habe meinen Cousin angerufen und der war gerade an der Kreuzung, wo die kleinen Enten in den Gullideckel
gefallen sind.
Genau.
So, ja. Und das ist jetzt die Neuigkeit.
Hottest News. Ja, exakt. Und es ist auch völlig egal, ob den nur 4 Menschen gelesen haben. Das ist trotzdem der beste Artikel des Tages.
Richtig. Ja. Der wird dann mit dem Pulitzerpreis vielleicht auch ausgezeichnet. Aber zurückkommend zu Elon Musk. Ich finde, das ist eine interessante These, unabhängig jetzt von ausgerechnet dieser Person und jener Marke. Wie stark sind der Gründer einer Marke und die Marke selbst miteinander verwoben oder das Produkt selbst? Und welche Auswirkungen hat es, wenn die entsprechende Person irgendwelche verrückten Sachen macht, die andere nicht gut finden? Was auch immer das ist. Meine These ist, man lässt sich sehr stark, insbesondere in Deutschland, davon beeindrucken, was eine bestimmte Bubble sagt. Diese Bubble ist recht laut, aber sie ist klein, aber laut. Ich glaube, der Rest von Deutschland interessiert es nicht, wobei Tesla-Fahrer ja immer so ein bisschen was Exotisches immer noch haben, oder?
Also das beste Beispiel war, ich muss kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten ja früher auch einen Tesla.
Mhm.
Und ich sag mal so, wenn man mich jetzt kennt und weiß, wie unterschiedlich ich aussehen kann, dann versteht man das, was ich jetzt gleich erzähle. Also heißt, wenn ich zu einem Business-Termin fahre, dann kann ich auch mal aussehen, wie ich wirklich alt bin, ne? Also so nach 35 Jahren. Aber häufig laufe ich ja auch nur in Jogger mit Dutt rum, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Das vereint uns. Naja, und an diesem besagten Tag ist mir um 21 Uhr eingefallen, du wolltest ja noch Brötchen backen, du musst jetzt leider noch zum Rewe. Und dann, ich weiß, shame on me, die armen Mitarbeiter, dass die da um 21 Uhr jetzt wegen mir den Quark über die Theke schieben müssen. Ich weiß. So. Und dann bin ich mit dem Tesla zum Rewe gefahren. Ich sah wirklich schlimm aus. Na, ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Und dann war es kurz vor Karneval. Das heißt, ich kam auf diesen Rewe-Parkplatz gefahren mit relativ viel km/h. Man hat Karnevalsmusik gehört. Und dann stieg auch noch ich aus dem Auto aus. Also ich möchte sagen, ich habe noch nie so die Blicke auf mich gezogen wie in diesem Moment. Das waren so viele Ebenen, die für so viele, insbesondere Männer, nicht zusammengepasst haben.
Totale kognitive Dissonanz.
Es ist so. Das war Überforderung, das war an Komplexität nicht zu überbieten. Ja.
Ja.
Und das finde ich insofern witzig, weil wenn man mal so in Teslas reinschaut, das sind immer, ich finde ja fast spannende Menschen. Das sind so Menschen, da würde ich gerne wissen, was hast du für ein Leben?
Mhm.
Weißt du, was
ja,
ich meine?
Tesla ist ja auch schon irgendwie so ein Statement. Gerade bei den Leuten, die sehr früh hatten, als dieses ganze Ladenetz noch nicht so ausgebaut war. Das war ja eine sehr proaktive Entscheidung für Innovation.
Sehr.
Ohne jede Sicherheit. Also du wusstest ja nie, okay, wo kommt jetzt die nächste Ladesäule? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon diese App gab, wo man sehen konnte, wo kann man hier laden, so, ne?
Da hat man nee, das war ja so ein schleichender Übergang, ne? Genau. Aber in der Tat, da war noch nichts mit Supercharger in 2 Kilometer Entfernung, genau. Ne? Da musst du erstmal auf der Deutschlandkarte gucken, wo sind denn die Supercharger und musstest dann gefühlt erstmal nach halb Österreich fahren, um einen Supercharger zu finden.
Meine These ist ja, wenn Tesla vor die Hunde geht, dann liegt es definitiv nicht an Elon Musk.
An Elon Musk?
Ja, an Elon Musk. Sondern an der schlechten Qualität der Teslas. Also ich hab manchmal so den Eindruck, es gibt immer so eine so eine Variante, so eine Charge, die wurde auf den Philippinen produziert und dann gibt es eine Charge, die wurde tatsächlich in den USA oder wo auch immer hergestellt, weil die sind dann qualitativ anders. Die einen sagen, nee, ich hatte noch nie was an dem Ding und bei den anderen fällt der Rückspiegel ab, nichts funktioniert mehr, das Lenkrad blättert ab, der Kofferraum geht nicht mehr zu, der spricht nur noch Chinesisch, ich habe keine Ahnung, aber deswegen, ich habe ja selber keinen Tesla. Da hat man den Eindruck, dass das ist irgendwie aus dem Ü-Ei, das Auto. Hattet ihr das auch?
Nee, wir hatten nur, das ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen her, ich versuche mich gerade zu erinnern, wir hatten nur das, wenn ich mich recht erinnere, unten an den Fenstern irgendwie es zu Rost gekommen ist. Ich wahrscheinlich wegen der hier Witterungskondition.
Wann kriegt denn, sagen wir mal, ein deutsches Auto Rost? Nach 25 Jahren. Aber
im deutschen Auto musste er erstmal eine Betriebsanleitung lesen von einer Pergamentpapierrolle, um die Software zu verstehen. Also ich glaube, das
welche
ist halt
Software?
Auch, welche Software? Ich glaube, das hat halt alles so sein Für und sein Wider. Ich muss einfach sagen, ich bin jetzt nicht die Person, die gerne mit dem Tesla gefahren ist. Das hat aber einfach Gründe, dass ich halt zum Beispiel jetzt nicht mag, wenn man über ein Schlagloch fährt und man hat das Gefühl, man sitzt in so einer Seifenkiste. Oh. Also so stark spürt man das Schlagloch. Das sind einfach so eher, das finden ja auch manche toll, so, wenn man so ein Auto hat.
Weil er so hart war in der Federung.
Weil er so hart war, genau. Das sind aber natürlich manche andere BMWs auch. Ich finde trotzdem die Software super beeindruckend. Das muss ich echt sagen. Und auch ein paar andere Dinge. Würde es mir jetzt trotzdem nicht holen. Ich habe aber jetzt auch nicht hier so eine Strombuchse im Aus. Aber ja, ich finde, also wenn man mal so überlegt, Marken früher, die jetzt noch nicht dieses Forum hatten über Social Media oder sowas, sich eine Reputation aufbauen zu können, da hätte ich immer gesagt, kannst du easy trennen. Mhm. So. Aber jetzt haben wir ja mittlerweile so ein paar Marken, die haben insbesondere ja durch ihren Gründer oder Gründerin den Aufwind bekommen, den sie jetzt haben. So. Und da weiß ich gar nicht, wie gut das trennbar ist oder nicht. Also ich glaube, für eine gewisse Gruppe, das sehen wir jetzt ja auch gerade bei Tesla, ist das so, verkackt der Gründer, bekommt man so einen Zwergenaufstand, so einen Zwergenboykott, nenne ich das immer, ne? Das heißt, keine Ahnung, der Jupp mit seinem Mittelstandsverein sagt, zwei Teslas, ich poste bei LinkedIn, möchte ich nicht mehr. So, das ist aber natürlich, und da sind wir wieder beim Thema, nicht stellvertretend für alle Tesla-Besitzer in Deutschland. Also ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn man sich jetzt für einen wirklich hohen Betrag seinen, keine Ahnung, was für ein Tesla-Model gegönnt hat, dass man dann so leichtfertig sagt, du, der Elon, das geht für mich irgendwie in eine falsche Richtung. Und der hat ja auch uns so ein bisschen beleidigt hier in Deutschland. Ich glaube, ich möchte den nicht mehr. Das ist ja völlig illusorisch.
Ich versuche gerade die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob es so gelagerte Fälle schon mal gab in jüngerer Vergangenheit.
In also der Ausprägung.
In der Ausprägung. Ich fand ja immer, also als Beispiel, wo ja Personenmarke zumindest werblich und die Produkte selber sehr stark verknüpft waren, waren ja hip. Da war ja Hip Senior, stand ja immer in der TV-Werbung und sagte dann, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das wurde ja ganz bewusst als Qualitätsmerkmal genutzt, um das Produkt zu vermarkten. Aber du hattest natürlich nicht diese Social-Media-Resonanz. Oder nur dieses Backing.
Ja, so ein Rückhalt über Social Media, ja.
Wurde auch darüber ja noch gar nicht aufgeblasen, war auch nicht die Zeit. Ne? Und da fand ich, wurde das aber sehr geschickt verknüpft. Aber ansonsten finde ich es tatsächlich sehr schwer. Man hat ja jahrelang gedacht, Dr. Best sei der Erfinder der Zahnbürste. Ich zumindest als Kind.
Nicht? Ja, doch, doch, mit dieser Tomate.
Mhm. Ja. Oder der Typ, der immer Milliliter-Kaffee trank, dass der auch Mr. Milliliter ist.
Wusstest du, dass der Milliliter-Mann einfach der Vater von, wie heißt der nochmal, Nico Santos oder wie er nochmal heißt, ist?
Ja, was? Echt? Von dem Sänger?
Ja.
Ach, witzig.
Ja, ich fand's auch. Es hat irgendwie mein Weltbild kaputt gemacht. Noch kaputter, als es eh schon war.
Ja, das ist mir passiert, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die Synchronsprecher der drei Fragezeichen aussehen. Also nicht im Sinne von, weil ich dann gesehen habe, wie die aussehen, sondern als ich die gesehen habe,
dass es in meinem Kopf, wenn ich das Hörspiel gehört habe, war dann so die ganze Zeit diese Visage von diesen drei älteren Leuten.
Oh nein. Das hat nicht mehr funktioniert in meinem Kopf. Das war Das war schwierig. Also, aber bei Elon Musk, ich habe auch so den Eindruck, vor 2 Wochen haben wir noch sehr angeregt debattiert über ihn. Mhm. Und es ist schon wieder so verflogen. Und ich finde, das ist das halt
die Echauffierwellen.
Nee, und dafür innoviert er ja auch die ganze Zeit und disruptiert er ja die ganze Zeit mit seinen Produkten. Jetzt weiß ich nicht, ob er da noch so viel Zeit für hat, wenn er mit dem Trumpy-Bumpy da im Weißen Haus rumhängt. Aber ich glaube, wenn wir, ich versuche mir immer dann bei solchen Situationen vorzustellen, wie wird die Menschheit auf diese Figur gucken in 150 Jahren? So wie wir jetzt auf die Erfinder von damals gucken oder die früher halt die Welt revolutioniert haben. Und ich denke, dieser Aspekt, dass er sich so politisch geäußert hat, dass er Deutschland kritisiert, dass er wilde Gesten auf einer Bühne macht, das wird eher in den Hintergrund gerückt werden. Das wird nicht wahrscheinlich das sein, wofür sich die Menschen erinnern. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was er in nächster Zukunft auf dem Schirm hat. Aber
auf welchen Knopf von Stefan Raabs Board er wieder drücken wird.
Ja, was für Nippel er sich ausgedacht hat. Ich glaube aber, er wird tatsächlich als innovativer Geist, als Genie, als problematische Persönlichkeit in Erinnerung bleiben, aber nicht als das oder für das, was uns jetzt gerade so beschäftigt.
Ja, ich glaube, Elon Musk stellt uns vor eine sehr große Herausforderung, weil wenn man jetzt ihn vollumfänglich betrachten möchte, muss man ja sehr differenziert denken können.
Ja, das so, aber machen wir nicht in Deutschland.
Richtig, kommen wir zu dem Problem und zu der Hauptherausforderung. Weil wenn man jetzt einfach mal versucht, ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, objektiv ihn sich anzugucken, dann muss man ja sagen, dann wurde er in dem Land, das jetzt über ihn herzieht, noch vor wenigen Jahren gefeiert dafür, dass er vielleicht den Planeten retten wird mit seinem Elektroansatz.
Ja.
So, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere ganz, ganz tief, wenn man ganz viel gräbt, dann war der noch vor ein paar, keine Ahnung, Jahren, nicht vielen, war der ja noch gottähnlich.
Ja, der neue Messias.
Mhm. Genau, der neue Messias. So. Und das mag ich halt nicht. Ich mag halt nicht dieses hoch auf einen Thron stellen. Da gibt es in Deutschland wahnsinnig viele Beispiele für. Und dann macht diese Person etwas, das unserer Meinung nach nicht richtig ist. Da sprechen wir jetzt nicht von einem Hitlergruß, ne? Also da sprechen wir noch von viel kleineren Dingen,
ja,
so, die uns nicht gefallen. So, und dann lassen wir denjenigen, als würden wir so einfach den Boden, die Bodenplatte rausziehen. Und dann fällt derjenige gefühlt 28.000 Kilometer. Ja. Und wir haben eine Freude dabei, ihm zuzugucken.
Ja, also es ist wirklich, weiß ich gar nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist oder ob es einfach ein menschliches Phänomen ist oder so ein Phänomen der Neuzeit. Die Sehnsucht nach dem Allheilsbringer, nach dem neuen Messias, nach einer neuen Jesus-ähnlichen Figur. Ich weiß das nicht genau. Also ich glaube, der Mensch an sich hat eine große Sehnsucht nach dem Erlöser.
Also das ist menschlich, ja, auf
also
jeden Fall.
Also eine Figur, eine höhere Instanz, die als Problemlöser gilt für unsere derzeitigen Herausforderungen, ob die jetzt im geschichtlichen Kontext wirklich als Herausforderung zu bezeichnen sind oder eher so als zeitgeistliche Laune, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir haben wirklich sehr die Tendenz, ein sehr hohes Podest zu bauen, und je höher das Podest, desto tiefer der Fall. Und es ist ja halt auch ein bisschen dumm, wenn du so hohe Erwartungen an jemanden setzt, dann kann derjenige ja nur tief fallen. Und ich denke, das ist, der fällt dann natürlich nicht faktisch. Also Musk tangiert das nicht, was hier geredet wird.
Ja.
Aber für uns ist das ja eine im wahrsten Sinne des Wortes Enttäuschung. Wir sind ja wahnsinnig überrascht davon, wie er sich gebärt. Aber wenn man sich mit dieser Figur, mit dieser Person ein bisschen auseinandersetzt, dann schnallt man schon relativ schnell, dass der nicht seit 2 Wochen erst so ist, sondern dass der ja immer schon sehr speziell war. Auch als diesen Asperger-Begriff, den nutzt man einfach nicht mehr, weil man den Kontext zur damaligen Zeit nicht mehr herstellen will. Aber er besteht darauf, dass er Asperger-Syndrom hat. Und das finde ich dann schon wieder so, wie ich denke, mein Gott, ist er unnötig. Also,
ja, ich habe bei dem halt immer das Gefühl, und ich finde das schon fast, also das ist wie so ein Unfall, dass ich das Gefühl habe, ich muss trotzdem mal kurz hinspinksen. Ich habe das Gefühl, der überlegt sich halt bei jeder seiner charakterlichen Ausprägung, so, was kann ich damit machen, um jetzt irgendwie noch wieder Stöckchen rauszuholen, über die andere springen können.
Ich glaube, der denkt da gar nicht drüber nach. Wirklich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein, ich glaube nicht, dass der überhaupt irgendein Interesse an anderen Leuten hat, weil sich zu überlegen, über welche Stöckchen kann ich sie springen lassen, musst du dich ja vorher in andere hineinversetzen können. Und ich glaube, da fängt es schon an bei ihm, dass er das überhaupt nicht kann. Das geht dem total ab. Das interessiert den ja auch nicht. Wenn du, also in der Quintessenz, wenn du dir seine ganze Geschichte als Gründer und als Innovator anguckst, ist er ja schon sehr erfolgreich. Natürlich immer wieder mit Rückschlägen. Aber Mann, der Typ, der lässt Raketen in den Himmel starten, die wieder zurückfliegen. Also, ey, der hat den einfachsten, schnellsten Bezahlservice der Welt mitgegründet. PayPal, ey, der denkt da nicht drüber nach.
Nee, und dann finde ich am geilsten, dann wollte der Gute ja in Brandenburg, war es, glaube ich, dieses Tesla-Werk eröffnen. Ja. So mit, glaube ich, irgendwie 3.000 oder 4.000 Mitarbeitern. Also echt big stuff. Und dann, ich muss so lachen, das ist bestimmt jetzt auch wieder sehr verkürzt von mir. Aber so anekdotisch kann man sagen, dann wurde ihm gesagt, du Elon, das ist super cool mit diesen 3.000 Arbeitsplätzen, nur da vorne, da nistet ein Rotkehlchen. Mhm. We've got a problem.
Und da wandern 3 Kröten im Jahr.
Richtig. Ne? Und dann wundern wir uns, warum der danach sagt, Deutschland.
Ja, aber hör mal, es gab da auch Sabotagen, Demonstrationen, also sagen wir mal, die tendenziell eher
drüber gesprochen.
Linke Bubble und der linke Rand, die waren da schon sehr aktiv. Und da, ich glaube, da ist dann auch wirklich so ihm dann irgendwann die Hutschnur geplatzt, hat gesagt, sag mal, habt ihr eigentlich noch irgendwie alle Latten am Zaun? Und da kommt höchst, würde ich jetzt mal behaupten, diese Wut, aber ich denke, das war auch teilweise schon echt kränkend für den. Wenn er so veranlagt ist, wie man glaubt, dass er veranlagt ist, glaube ich auch, dass er sich leicht kränken lässt. Und Deutschland hat ihm dann ihm einfach das vor den Latz geknallt und gesagt, so mit uns nicht. Also der geht hin und sagt, guck mal, ich will 4.000 Arbeitsplätze schaffen, ich will euch hier zum innovativen Standort da an der Stelle machen, ist doch toll. Und Deutschland macht so, weil generell und außerdem deine Autos und außerdem Rotkehlchen und Kröten und außerdem sind wir links.
Außerdem hast du auch zu viel Geld.
Ja, das und das finden wir alles
auch nicht.
Das wollen wir nicht. Und kein Wunder, dass der einen Hals hier auf diesen Wirtschaftsstandort hat und sich dann immer wieder dazu hinreißen lässt, irgendeinen Murks auf Twitter zu schreiben.
Ja.
Der ist ja wahrscheinlich auch so total affektgesteuert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so ein impulsiver Dude. Das ist, aber ich finde immer, wenn man weiß, dass jemand so ist, dann sollte man sich ja die Frage stellen, wie viel Energie sollte man da rein investieren, ihm vom Gegenteil zu überzeugen?
Ja, aber das ist doch Beschäftigung. Wir machen das doch super gerne. Wir tun doch den ganzen Tag nichts anderes, als uns über Leute aufzuregen, die wir nicht kennen.
Ja, aber das ist doch, da sind wir wieder beim Thema, was ich wirklich ein spannendes Phänomen finde. Ich glaube, da hatten wir in der Folge drüber gesprochen, die wir nicht veröffentlicht haben. Ich finde es einfach so witzig, dass in diesem Land, auch wenn das jetzt heute eigentlich gar kein Thema war, aber wir schweifen ja eh mal ab, die Menschen sich zum einen noch nie so geburnoutet gefühlt haben, ja. Wir sind ja alle kurz vor Klapse.
Ja, alle.
So, Variante 1. So, und auf der anderen Seite gibt es nahezu kein Land, wo so wenig gearbeitet wird wie bei uns.
Ja, das ist ja schon.
Da muss man sich die Frage stellen, was führt zu diesem Burnout-Gefühl? Und da gibt es meiner Meinung nach ja nur überschaubar viele Antwortoptionen, nämlich einmal, uns scheint ja irgendwas anderes, nicht mal unsere Arbeit, wahnsinnig viel Energie zu ziehen. Punkt 1.
Soziale Medien.
Punkt sowas, genau.
Und Reality-TV, Stars unter Palmen.
Kann ich nicht bestätigen. Da ziehe ich wahnsinnig viel raus.
Love is blind.
Love is blind. So. Und Variante 2 ist, dass wir halt nicht so viel Sinn in dem empfinden, was wir tun. Ja. Weder gesellschaftlich, noch dass wir sagen, boah, das ist natürlich bei manchen Personen in Deutschland so, aber jetzt auch nicht stellvertretend für sehr, sehr viele, dass wir das Gefühl haben, ob wir die Aufgabe jetzt noch machen oder nicht oder ob wir den Kunden jetzt noch beraten oder nicht, macht jetzt mit unserer Existenz nichts.
Es geht uns einfach sehr gut. Ne?
Genau.
Ich glaube so, hier in Deutschland hast du auch so gar kein kollektives Ziel. Und das ist ja auch so der Appell vieler oder einiger Politiker im aktuellen Wahlkampf, die sagen, Freunde, es ist 5:05, es geht hier richtig gerade den Bach runter. Und wenn wir jetzt nicht zusehen, dass wir die Kurve kriegen, dann wird das hier schwierig in diesem Land. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber so vielleicht habe ich es mir auch selber ausgedacht, weil ich so krass schlau bin. Aber vielleicht ist das jetzt meine These, vielleicht hat es aber auch jemand gesagt, I don't know. Aber ich finde ja, ein sattes Volk ist ein zufriedenes Volk, ist ein friedliches Volk. Und wenn du die Grundbedürfnisse der Leute gestillt hast, ja, sie haben genug zu futtern, die können regelmäßig grillen, die haben, jetzt können zweimal im Jahr nach Mallorca fahren, oder nicht Mallorca, also jetzt zeichne ich wirklich sehr deutsches Bild, aber ihr wisst, was ich meine. Also zu essen auf dem Tisch, genug Freizeit, Urlaubsmöglichkeiten, und ein bisschen Geld beiseite legen. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Aber wenn du dich die ganze Zeit mit Existenzthemen befasst und dann kommt noch einer um die Ecke und sagt, ja, Entschuldigung, im Übrigen Klimawandel, Gendern, dies, das, dann ist bei denen so, nee, komm, lass es. Geh einfach weg. Und dafür brauchst du ja eine stabile Wirtschaftspolitik, um Wohlstand erwirtschaften zu können, damit die Leute happy sind und nicht die ganze Zeit in so einer Agro-Stimmung voller Unzufriedenheit. Es gibt Statistiken darüber, die Korrelation zwischen Kriegen und Unruhen in der Welt und dem Hungerindex. Also je mehr Hunger in der Welt, desto mehr Konflikte und Kriege im Grunde genommen. Und ich finde, das ist ja auch nichts, wofür du VWL studiert haben musst, um das zusammenzubringen. Dass du sagst, macht das Volk satt, dann sind die happy und dann haben die auch den Kopf frei, sich über so extra so Bonusthemen Gedanken zu machen.
Ja, Bonusthemen trifft's gut. Vielleicht mal um so die Brücke zum nächsten Thema zu.
Wir haben jetzt echt lang über Elon geredet.
Ach, nur eine halbe Stunde. Naja, auf jeden Fall, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie gut lassen sich Gründer und Marke voneinander trennen oder Produkt. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wie gut lassen sich Oma Merkel und CDU voneinander trennen?
Ich finde sehr gut.
Ja, ich finde auch.
Weil die Ex-Bundesmutti, die hat keine CDU-Politik gemacht in ihrer Regentschaft, sondern die hat eine SPD-Politik gemacht. Und ich finde sehr bildhaft dafür ist, dass bei der Bundestagsdebatte zum Zustrombegrenzungsgesetz, so heißt das ja, ich habe das immer übrigens gelesen jetzt die letzten Zeit, was ist das, zu Stromberg? Zu Strombegrenzungsgesetz. Das ist auch so ein deutsches Wort.
Ohne Scheiß. Was ist los? Ich denke immer, wer soll als Deutscher dieses Wort schon aussprechen können?
Ja. Weißt du, immer so in einem Auge zu Stromberg.
Diszipliniere dich.
Ja, zu Strombergbegrenzungsgesetz. Dass es Fotos gibt von Olaf Scholz, der halt während dieser Bundestagsdebatten, muss man ja sagen, da saß mit der Biografie von Merkel. Und da muss ich sagen, ist das Sinnbild dafür, dass Frau Merkel SPD-Politik gemacht hat und keine CDU-Politik. Deswegen stellt sich für mich auch nicht die Frage, wie gut lässt sich Merkel von der CDU trennen, weil es da irgendwie auch wirklich wenig Verbindung gab. Also natürlich nicht, aber rein ideologisch, politisch hatten die jetzt beide nicht so viel miteinander zu tun. Aber ich finde es halt witzig, dass sie sich jetzt immer mal wieder so einlässt. Ne? Also eine mediale Bonusrunde dreht, wenn wir die Analogie zuvor irgendwie treffen wollen. Und die FAZ hat dazu ja dann irgendwie einen Artikel geschrieben und ihr Konterfei auf die Titelseite gepackt.
Die Taz.
Mhm. Was habe ich gesagt?
FAZ.
Ja, ey, Taz, meine Güte.
Juckt.
Ja, das ist Journalismus, traditioneller, ist auch egal. Und dann titelte es Oma gegen rechts. Ja, aber wo, ich meine, ist ja auch irgendwie so ein Elfmeter, ne? Wenn sie sowas sagt, dann nimmt man doch ihr Konterfei und macht daraus dann quasi eine Kampagne.
Das, was mich eigentlich daran so nervt, ist das, was für mich damit einhergeht. So, sie sagt jetzt ja, Herr Merz, also so nicht wortwörtlich, sondern sinnbildlich, Sie haben einen historischen Fehler begangen.
Ja, also wer ist denn Sie, das zu beurteilen? Entschuldigung.
Und ich denke mir so, ich kann es nicht mehr ertragen, dass Menschen, die in den letzten 5 Jahren, nennen wir es mal 5 oder beziehungsweise in Merkels Fall noch ein bisschen länger, einen elementaren Beitrag dazu geleistet haben, wie es diesem Land jetzt geht.
Dass wir diese Debatte überhaupt führen.
Richtig.
Das ist ja unter ihrer Königschaft.
Ja. Ich kann das nicht mehr ertragen. Weder kann ich das ertragen, wenn das eine Merkel macht, noch kann ich das ertragen, wenn jetzt irgendwie Teile von der Ampel, völlig egal welcher, da sitzen und so tun, als würden sie über einen Dritten reden.
Ja.
Und ich denke mir so, warte mal, du warst doch Teil der Party.
Richtig.
Du kannst doch nicht sagen, ich habe die Party gehostet und dann erzählst du aber, ja, die Party fand ich irgendwie scheiße.
Ich war da gerade auf dem Klo, als das passiert ist. Ich hatte gar nichts mit zu tun.
Es war schlechte Musik, schlechtes Essen, alle sind früh gegangen.
Ja.
Ja, hä?
Ja, genau, du hast mit zwei anderen eine Party geschmissen und sagst dann, ja, also ich hätte das aber von vornherein nicht so gemacht, nur Wodka Lemon auszuschenken. So.
Und das war auch alles viel zu teuer.
Genau, der hat da hingekotzt. Ja, dann hättest du vielleicht nicht irgendwie die Shots rausholen sollen. Ja, da war ich überhaupt nicht dabei.
Die Entscheidung wurde ohne mich getroffen zwischen den zwei anderen Idioten.
Genau.
Nee, deswegen wirklich, ich kann das nicht mehr aushalten, diese Form, keine Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.
Ja.
Das geht mir komplett ab. Das mag ich nicht. Sag doch einfach, ja, war scheiße. So. Und dann bitte, wenn du dich jetzt aber auch wieder aufstellen lässt, dann sag auch bitte, wie du es denn jetzt zukünftig anders machen möchtest, dass wir nicht wieder in die gleiche Situation kommen. Das fände ich wirklich einen wichtigen Punkt.
Haben wir, ich meine mich ganz grob zu erinnern, dass wir zu Beginn des Podcasts gesagt haben, wir reden nicht über Politik?
Ja.
Gut, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Nee, du hast einfach auch diese Amnesie.
Ja.
Ja, das passiert.
Das 2019 Amnesie.
Ja, das passiert.
Das ist auch so müßig, ne? Also, aber daran merkst du auch erstmal wieder, wie sehr diese ganzen politischen Themen unser Leben mittlerweile bestimmen.
Ja, und dass man gar nicht mehr Leichtigkeit empfinden kann. Wir mussten den gesamten Medienkosmos auf links drehen, um drei Themen zu finden, die nichts mit Politik zu tun haben.
Die irgendwas mit Marketing zu tun haben. Und das ist wirklich schwierig.
Weil es auch einfach, wir ziehen ein anderes Thema kurz vor, weil in dieser Marketing-Bubble auch einfach nichts Spannendes passiert.
Null. Es ist wirklich richtig öde. Das wollten wir euch mal sagen. Hier, die tollen Agenturen und Freelancer und so. Was ist los bei euch? Seid ihr irgendwie noch gerade so in der Jahresanfangsmüdigkeit? Seid ihr alle im Fitnessstudio, weil ihr ein neues Abo habt? Was ist mit euch?
Ey, da muss ich dir mal kurz was zu erzählen. Du weißt doch, wenn man die Aachener Straße hochfährt, ihr müsst dafür nicht Kölner sein, juckt nicht.
Ist eine große Straße. So.
Ja, ist eine lange, große Straße. Da ist doch auf der linken Seite irgendwann, so Höhe Junkersdorf-Weiden, ist doch dieses Fitnessstudio für Frauen.
Ja.
So. Und es war der 31.01. und da wurden mit einem Kran alle Plakate weggenommen.
Wie?
Ja, so nach dem Motto, ja, entweder im Januar haben wir sie gekriegt oder wir kriegen sie jetzt gar nicht mehr, die Leute.
Ja.
Weil im Januar kommt ja nochmal so ein Mini-Motivationsboost bei dem einen oder anderen.
Ich dachte auch, ich hätte einen Motivationsboost.
Also, am 1.1.?
Nein, das nicht schon vorher, sondern das große Vorhaben war in unserem Jahresendurlaub, inklusive Jahreswechsel, dass wir in dem Hotel, in dem wir waren, dann auch wirklich versuchen, täglich Sport zu machen oder uns täglich zu bewegen. Cool. Also war wirklich so, wir hatten alle Sportsachen dabei und Schwimmzeug und so. Also wir hätten jeden Tag irgendwas machen können, wir hatten uns so Kurse schon rausgesucht. Ja, und dann waren wir alle krank. So, aber so krank, dass du sagst, ich ziehe dreimal am Rudergerät und dann bin ich für den Rest des Tages wirklich komatös. Brauche ich ein Beatmungszelt.
Ja. Inklusive Herzmuskelentzündung.
Ja, wirklich genau so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, ja, das bringt jetzt irgendwie gerade auch nichts mehr. Der eine hat keine Stimme, der nächste riecht nichts mehr. Wir lassen es einfach sein. Und seitdem muss ich sagen, ist die Motivation so ein bisschen
abgeflacht.
So, ja. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass diese ganze Marketing-Bubble super generisch und langweilig ist.
Das nervt.
Die Frage ist jetzt allerdings auch, um fair zu bleiben, worauf warten wir denn genau? Also was wird uns denn jetzt irgendwie triggern oder anfixen oder uns irgendwie wuschig machen?
Doch, kann ich dir sagen.
Was?
Ich fände es wirklich mal toll und ich habe schon lange diesen Fall nicht mehr erlebt, dass es einen total innovativen Influencer-Case gibt.
Oh, Influencer.
Ja, genau. Aber nenn mir einen. Ich meine, der neueste Artikel in der Horizont beschäftigt sich mit Mikroinfluencern.
Ja,
wer Mikroinfluencer. Das ist und was die können, da muss ich mir wirklich denken, sag mal, bist du im Mareike Amadeus Zauberkugel 2012 hängen geblieben?
Das ist wirklich krass, dass man dann 2025 irgendwie so drüber schreibt, als wären Mikroinfluencer ein neues Phänomen.
Ja, es langweilt mich.
Wie kommt man denn da drauf?
Ich weiß es nicht. Und ich denke mir dann immer, wie sah diese Redaktionskonferenz aus? Da war ein Tisch und dann hat einer die Hand.
Und das war's. Da war ein Tisch und das war's.
Ich möchte heute ein super cooles, innovatives Thema ziehen. Und das sind Mikroinfluencer.
Und alle so, ey, total geil, was ist das? Noch nie was von gehört.
Cool. Kannst du uns das mal ein bisschen erläutern?
Ich kenne nur 24 Tim und Heiselbrugger und Knossi. Wer sind die anderen?
Aber das sind ja keine Mikroinfluencers. Nee, also deswegen, wir sind gelangweilt. Wir sagen es, wie es ist. Es gibt keine guten Cases. Es gibt nur Cases, die sich ständig inhaltlich wiederholen. Option 1. Option 2. Wenn du halt 3 Milliarden Euro hast, dann ist es auch nicht schwer, 5 Millionen Leute zu erreichen.
Aber mittlerweile, und ich glaube, wir haben da in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen oder ich habe es geschrieben oder ich weiß es nicht. Influencer sind mittlerweile irgendwie auch wirklich das geworden, was man früher fälschlicherweise über sie gesagt hat in Boomer-Kreisen.
Ja.
Nämlich hohl und wie eine Litfaßsäule auf 2 Beinen. Und ich habe mich immer, oder wir haben uns ja immer so dagegen gestellt, gesagt, nein, das ist nicht so. Wir kommen aber auch aus so einer Ecke, wo wir haben mit Influencern zusammengearbeitet. Die Influencer waren, weil sie was konnten, was andere nicht konnten. Oder was wussten, weil es andere nicht wussten. Und dann kamen die sozialen Medien, insbesondere YouTube. Und dann hatten die halt eine Plattform. Aber dann gab's ja dann, oder dann kam die Generation von Influencern, die wurden das, weil es die Plattform gab und weil sie gecheckt haben, damit können sie Geld verdienen. Und das waren halt die ganzen Lifestyle-Influencer, die für alles und nichts Werbung gemacht haben. Und das ist aus meiner Perspektive so krass ausgeartet, dass du da teilweise wirklich berechtigt sagen kannst, für eine Marke oder Marken, insbesondere so D2C-Marken, die nutzen das als Sales-Mechanik, statt Anzeigen schalten, irgendwie so Bannerwerbung.
Ist auch so, am Ende vom Funnel.
Dann über diese Influencer. Und danach sind die auch wieder weg. Dann arbeiten die auch nicht mehr zusammen. Dann machen die einmal so ein Placement bei denen und dann ist schon wieder weg. Und da sind wir ja nicht so viel Fans, so wirklich Fans von. Das kann ja vielleicht mal, ich weiß gar nicht genau, in welchem Szenario, wenn du irgendwie bequeme Leggings verkaufst oder so. So Oceans of Party, ja, pleite sind mäßig. Aber dann wird das halt auch so aufgeblasen, weil dann siehst du es alles zum gleichen Zeitpunkt überall. Alle Influencer reden gleichzeitig über das selbe Produkt.
Weil die Kampagne dann jetzt läuft.
Genau, jetzt läuft die Kampagne, jetzt geht's los. Und das ist so völlig generisch und austauschbar und ausgelutscht. Und das kann ich keiner Marke eigentlich empfehlen. Und insofern hat natürlich der Artikel recht, weil Mikroinfluencer häufig dann doch eine Nische besetzen für sich. Ob das Ernährung ist, ob es Sport ist, ob es irgendwie Erziehung ist und so. Jeder versucht da so ein bisschen sein Glück mit einem Thema. Nicht immer, aber immer öfter. Das kann schon irgendwie Sinn machen, aber das ist natürlich Arbeit, weil so ein Mikroinfluencer wird von ganz vielen Influencer-Tools, die es ja mittlerweile auch gibt, gar nicht erfasst, weil die unter der Schallmauer der Reichweite liegen. So.
Ja, und ich weiß immer gar nicht, ob das so viel mit der Größe zu tun hat. Also wir wissen eh, die Größe ist irrelevant. Oh, Entschuldigung, ich habe es sexualisiert. Naja, auf jeden Fall.
Frau Baerbock.
Wir wollten doch nicht mehr über Politik reden.
Entschuldigung, ja.
So, ich meine, wir machen bald auch so einen Nippel hier am Tisch.
Ja.
Naja. Ich glaube gar nicht, dass das so viel mit der Größe des Accounts zu tun hat, weil es gibt auch ein paar, aber die kann ich wirklich an einer von meinen kleinen Patschehändchen abzählen, bei denen das auch ist, obwohl die Hero-Influencer sind, wie man das immer so schön nennt im Marketing. Also mal ein Beispiel, Leon X Skincare, Aileen König. Das sind ja wirklich Leute mit einer großen Reichweite. Und bei denen ist es aber so, und das finde ich eine lustige Entwicklung, es gibt gefühlt nur die Mikro-Influencers, die dann in den besagten Tools nicht auftauchen. Das heißt, du musst einen sehr hohen Aufwand an manueller Recherche irgendwie hinlegen oder jemanden einstellen, der nichts anderes macht, als da rumzuhängen. Oder du musst gefühlt 800 Milliarden Euro auf den Tisch legen, um die großen Influencer dir leisten zu können. Mhm. So, und es gibt auch noch eine Ausprägung, und das ist eigentlich meine liebste, wie so ein Leon X Skincare.
Oder wie ein Hermann.
Ja, genau.
Vegan Dude.
Ja.
Sehr cool.
Der halt einfach sagt, ganz ehrlich, ich finde eure Produkte alle scheiße. So, ich habe mir die Inhaltsstoffe einmal hoch und runter angeguckt, da ist Müll drin, kein Bock.
Mhm.
So, und genauso sagt er, das heißt, wenn sich jetzt eine Marke an den wendet, und es gibt ja einige Skincare-Produkte, da bezahlst du ja für ein bisschen Ceramid-Serum 800 Euro.
Richtig. Ne?
Und so sagt der halt, Leute, spart euch die 800 Tacken. Hier gibt's eins von Isana oder Balea für 2 Euro.
Ja, oder
feier ich ja komplett.
Ich finde das immer so witzig, wenn du diesen ganzen, diese La Mer-Produkte, die werden auch mit Sicherheit die Männer kennen, ne? Wenn du bei Douglas bist oder bei Müller oder wo auch immer.
Die nicht.
Doch, die bei den ganzen, die haben meistens eine ganze eigene Wand. neben dem Parfum. Und da sind dann diese ganzen La Mer-Produkte. Manchmal wünschen sich das auch Frauen, insbesondere zu Weihnachten, zum Hochzeitstag, wie auch immer, statt Schmuck oder wie so ein Tiegelchen-Creme. Mhm. Ja. Und ich liebe es dann einfach, wenn der Leon hingeht und das einfach auseinandernimmt und sagt, ja, du, ganz ehrlich, kannst du auch normale Nivea-Creme nehmen. Riecht nur anders.
Pinaten tut's auch.
Pinaten, ja. Pferdesalbe. Ja, und dieser Hermann, der reist um die Welt und hat jetzt einen sehr, sehr großen Instagram, TikTok-Kanal, YouTube auch und entdeckt die Welt der veganen Gerichte, aber die sind nicht vegan, weil die vegan gemacht wurden, sondern weil die in der Kultur eh vegan sind. Also ja, kein Fleisch, keine tierischen Produkte, per Zufall, und hat daraus auch ein tolles Kochbuch gemacht und der macht nur eine einzige Kooperation im Jahr.
Lieben wir.
Finde ich ja super. Also gut, muss man sich leisten können. Hashtag muss man sich leisten können.
Ja, gut. Wir sind hier aber eben Luxuskosmos unterwegs. Ob jetzt La Mer oder das Kochbuch, nee, Spaß beiseite. Aber deswegen bin ich halt auch so genervt, weil es gibt das Ding ist halt so durchgespielt. Ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass da irgendeine Marke, und wenn mir noch irgendwer erzählen möchte, dass ein Influencer-Haus in Südfrankreich
oder ich in Cape Town. Nichts,
genau, oder in Cape Town. Ne, etwas Besonderes und noch nie Gesehenes ist. Nein. Da muss ich sagen, Schätzelein, das stimmt nicht.
Nee, es ist wirklich nicht so. Also auch dieses ganze irgendwie Diskussion von Marken. Oh.
Sie hält gerade verzweifelt ihre Hände vor die Birne.
Wollen wir Wahlwerbung machen oder nicht? Ich bin so, was ist das für eine Frage? Nein, willst du nicht. Lass deine Finger davon. Also wirklich der Appell an Marken auch.
Haltet euch raus,
hört auf, so Plakatwand, Litfaßsäulen, Influencer zu buchen am laufenden Band. Es ist einfach wirklich öde. Und nein, es ist nicht innovativ, irgendwie zu sagen, oh, wir sind die Guten. Es ist langweilig.
Ja, und das, was nicht langweilig wäre, das traut ihr euch nicht. Das heißt, eigentlich könnt ihr eure Werbung einstellen. Ja,
echt, setzt euch hin und denkt euch wieder irgendwas Kitschiges für Weihnachten aus.
Apropos. Weil wir haben ja schon 47 Minuten uns ausgelassen. Apropos, brech die Zelte ab, stampf die Scheiße ein. Kommen wir zu, wie ich ihn in Liebe nenne, El Holzo. Mhm. So, der bricht ja auch irgendwo die Zelte ab.
El Holzo, Sebastian Hotz, ein deutscher Satiriker, der seine Karriere, Meme-Karriere auf Twitter eigentlich einst begonnen hat und dann auf Instagram rüber ist und dann in der ARD auch noch ein Literatur-Podcast oder Literatur-Talkrunde oder wie auch immer.
Also,
irgendwie sowas. Ja, der ist immer bekannt dafür, sehr witzige, tendenziell eher linke Memes zu veröffentlichen. Immer mal wieder der ein oder andere Lacher dabei, die ein oder andere wirklich sehr treffende Beobachtung und Beschreibung von Zeitgeist, Politik, Kultur, Popkultur, was auch immer gerade da war. So, und dann hat er aber irgendwie Mitte Dezember letzten Jahres ein Statement abgesetzt, er hätte in seiner Beziehung belogen und betrogen und tschüss. So. Und da denke ich mir,
richtig.
Aha, und? Also, warum müssen wir das jetzt wissen? So, und seitdem hat man auch nichts mehr davon gehört.
Ja, aber das ist doch exakt das Phänomen, worüber wir eben gesprochen haben. So, El Holzo wurde auch wieder von jedem zweiten Deutschen auf ein Podest gestellt. So, ja. Ich zeige gerade mit meiner Mini-Hand nach ganz oben.
30 Zentimeter hoch.
Richtig. So, und dann hat er das da rausgehauen, dass er irgendwie Frauen betrogen, gegaslightet, whatever hat.
Ja.
Und dann war man so ganz überrascht. Dann hat man so gesagt, was? Der hat auch mal Frauen betrogen und hat mit anderen Frauen, obwohl er mit einer zusammen war, geschrieben. Wir dachten, der hätte eine rein weiße Weste. Das geht nicht. Oh,
meine Güte.
Ja. So, und das ist doch genau wieder das Gleiche. So, und dann hat er halt total ernsthaft, er ist jetzt ja auch in Therapie, total ernsthaft sich reflektiert und halt festgestellt, das war nicht in Ordnung, was ich mit den Frauen da gemacht habe. Und da er sich jetzt in einer krassen Reflexionsphase befindet, nutzt er diese Phase auch, um während der Wahlphase seine Kanäle ja einer gemeinnützigen Organisation zur Verfügung zu stellen, die sich dafür Recht und Ordnung im politischen Raum einsetzen.
Und seine Ad-Einnahmen 2024 beliefen sich auf 179.688 Euro und die hat er vollumfänglich gespendet. Aber da denke ich mir, hä? Also zum einen, was ist genau passiert im Hintergrund, dass ein so großer Account wie Ol Hotzo, und ich meine, den kennen halt einfach auch super viele, öffentlich postet, dass er seine Freundin betrogen hat. Also da denke ich mir, wahrscheinlich stand die hinter dem mit geladener Knarre und hat gesagt, so, als Teil meiner Genugtuung dafür, dass du mir so viel Schmerzen bereitet hast, Seelenkummer, postest du das jetzt öffentlich?
Ja, das war ja wirklich so. Er hat ja gesagt, er saß mit zweien von diesen Frauen zusammen, die er verarscht hat. Mhm. Und die haben dann das Statement verfasst, damit man auch die Opfer sprechen lässt. Wichtig. Aha. Wichtig und richtig. Und dem, also zuvor gegangen, ist ja dieses Statement zu Trump.
Ja.
Als es das Attentat auf Trump gab und dem fast das Ohr da weggeflogen ist, war es ja so, dass er, ich glaube bei X, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich bin da ja nicht, irgendwie getwittert hatte, schade.
Ja, so. Genau, schade, dass das es nicht geschafft hat. So.
Mhm. Ja. Was ich wirklich auch schon, by the way, echt daneben fand, weil man muss echt Trump nicht mögen, ich mag den auch nicht, aber man wünscht niemandem den Tod. Mhm. Das können sich übrigens auch mal Leute von Die Partei irgendwie auf die Fahne schreiben, weil da habe ich auch ein paar ganz schwierige Plakate gesehen auf den Demos. Aber okay, wir wollten ja keine Politik. Auf jeden Fall, das war doch auch so, man hat ihn hoch irgendwie hingepackt, um dann sich so ganz erschrocken zu zeigen darüber, dass er auch nur ein Mensch ist.
Ja, aber ich fand das schon wirklich sehr weird. Also es hat sowas von Selbstanzeige, so Selbstgeißelmäßig.
Ja.
Seitdem hat man nichts mehr gehört und jetzt übergibt er seine Accounts, weil er es ihm ja so gut tut, offline zu sein und spendet seinen Adspend-Dings. Also ganz eigenartig. Für mich ist ja das Pendant in der analogen Welt dazu halt Jan Böhmermann.
Mhm.
Ne, der hat ja auch so, also dadurch, dass er sich ja Satiriker nennt, so einen moralischen Freifahrtschein offensichtlich für ganz viele und viele finden ihn auch ganz toll. Ich finde ihn ganz furchtbar mittlerweile. Mittlerweile, der war ja früher, glaube ich, bei 1Live und ich habe irgendwann mal während meiner Ausbildung vor 180.000 Jahren mit dem telefoniert, weil da hat er nämlich Lukas Podolski mal parodiert. Und hat er mir geschrieben, lieber Tagesbuch, hier ist Lukas. und das war
der
großartig.
Der kriegt übrigens ein Netflix-Doku, ne? Lukas Podolski.
Lukas, wusstest du das? Ja, wusste ich, habe ich gelesen.
Okay.
Bei meiner langen Recherche für diesen Podcast habe ich das gelesen. Aber mittlerweile ist so Jan Böhmermann für mich so unangenehm. Und ich kann auch gar nicht verstehen, warum der immer noch so eine Bühne hat. Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube, man muss dafür sehr eindeutig link sein.
Ja.
Oh, wir sind ja so reden hier heute nicht über politische Politik. Aber wahrscheinlich muss man relativ links sein oder einfach totaler Fan von dem, generell ohne politisches Vorzeichen, um den richtig witzig zu finden. Aber ich mag halt nicht, und da erinnert er mich immer so ein bisschen an Stefan Raab,
ja.
mit was für einem Genuss der Leute auseinander nimmt. Also so mit so viel Häme und Gehässigkeit.
Nee, aber das ist okay. Das ist aber in Ordnung, wenn es auf ein Narrativ einzahlt, das wir mögen. Dann ist das auch in Ordnung, wenn man Menschen auseinander nimmt.
Ja,
nicht so schlimm.
Ich finde, das ist keine gute Erziehung.
Nee.
Das also ist aber einfach so überheblich und verwerflich. Ich mag das einfach nicht. Man kann ja Menschen wirklich abgrundtief nicht mögen. Ja, weil man deren.
Ist bei uns auch manchmal
weil
so.
Weil man die nicht mag, weil die zu viel Geld haben, weil die falsche politische Gesinnung haben. Und wir haben auch so unsere Trigger-Leute, wo wir sagen: da würde ich am liebsten mal so. Aber dennoch, es ist ja dann
machen
anderes,
wir es nicht.
Nee, sich dann auf so eine Bühne zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, und da öffentlich vor, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leuten da einschalten, die zu zerlegen und dann auch so eine Freude daran zu haben. Und das ist charakterlich schwierig.
Ja, das sehe ich auch so. Und manchmal denke ich mir auch in Deutschland, haben wir keine anderen Issues als El Hotzo?
Nee, stimmt eigentlich.
Also das muss ich jetzt wirklich auch mal,
wir reden ja auch drüber.
Wir reden ja auch drüber, aber mit so ein bisschen Distanz denke ich mir dann manchmal so, wer ist er?
Ja, ist so, oder?
Ist so. Juckt.
Gar nicht.
Also der ist, und das finde ich krass, der ist ja ein Influencer, den würde ich wirklich als Influencer betiteln, weil der beeinflusst mit seinen Memes Menschen.
Mhm.
So, das ist ja eigentlich die ursprüngliche
Bezeichnung,
Definition dieses Begriffs. Und worüber irgendwie niemand spricht, und das finde ich auch wieder sehr passend ist, das ist ja auch eine politische Einflussnahme.
Ey, natürlich.
Ja. Und das ist aber in Ordnung? Oder ab wo hört es dann auf?
Nee, das ist in Ordnung, weil es lustig ist.
Ah, okay.
Weil Satire ist.
Satire.
Ja. Also wer zum Beispiel für mich gar kein Influencer ist, ne? Und das finde ich so witzig, weil manchmal, wenn ich in irgendwie so Pitches dabei bin, wo Agenturen so zeigen, okay, die würden wir dann als Influencer nehmen, dann zeigen wir so Leute wie Barbara Schöneberger.
Ja, nee.
Und ich gehe dann immer und sage, Freunde, die ist keine Influencerin. Wenn überhaupt, kann man sie als Testimonial bezeichnen. Das ist eine Moderatorin und Komikerin oder
Podcasterin.
Was auch immer. Und Podcasterin. Und ja, vielleicht auch, ja, die hat auch Verlegerin, ne, die auch bei Instagram ist, aber die kannst du doch nicht als Influencerin bezeichnen. Oder so ein, auch selbst so Shakira und David Beckham, das sind keine Influencer. Matthias Schweighöfer auch nicht, der ist Schauspieler, der Dude, und hat einen Instagram-Account.
Nee, der ist XXL Lutzgesicht, der ist jetzt kein Schauspieler.
War der nicht aber auch Erdinger Weißbier oder Schöfferhofer, alkoholfrei? Dann war der aber auch Pickup, Mercedes, also random, austauschbar.
Ja. Sehr random, und ich möchte gerne eine Message an das Management von ihm senden.
Ja, sag.
Vielleicht machen die sich mal Gedanken, welche Koop davon wirklich Sinn macht.
Ja, gar keine. Hat er auch mal für vegane Wurst, oder? Werbung gemacht. Der macht für alles Werbung.
Wenige Menschen, die so random Koops haben wie er.
Das stimmt allerdings.
Obwohl sie auf der anderen Seite so eine High-Class-Positionierung haben, das funktioniert in meinem Kopf nicht.
Nee. Vielleicht war das immer in den Jahren, wo es bei ihm so nicht so gut lief, so schauspielmäßig. Dass wir gesagt haben, okay, eine Kooperation im Jahr mit völlig, völlig random Marke, muss eine große Marke sein, aber random, was es ist.
Ja, die Villa in LA muss ich auch abbezahlen.
Irgendwie muss es möglich sein.
Ja.
Wer macht denn noch so viel Werbung?
Einfach ihre Werbung. Oder meinst du jetzt von den
Testimonials?
Ja. Meinst du jetzt von den großen Testimonials?
Von den Testimonials, von denen man denkt, sie sind Influencer, weil sie einen Instagram-Account haben.
Also ich muss wirklich sagen, er fällt mir da am negativsten auf.
Ist so, ne?
Ja, weil ich mir wirklich denke, was suchst du bei XXL Lutz? Ja,
da muss aber richtig viel Kohle geflossen sein.
Ja, 100%. 100%. Und dann denke ich mir wirklich immer, ich fände das ja mal so spannend, wenn Marken halt mal wirklich sich ehrlich machen würden, wie das ja jetzt immer so schön heißt, um mal zu gucken, was hat uns jetzt dieses Invest von 8 Trilliarden Euro am Ende des Tages gebracht? Ich weiß, guckt sich keiner an, weil dann würde keiner mehr die 8 Trilliarden auf den Tisch legen. Aber wäre das nicht mal spannend?
Ich glaube, da bringt tatsächlich mehr, wenn Daniela Katzenberger Werbung für Poco Domäne macht.
Ja, glaube ich.
Ist doch so. Oder Barbara Schöneberger für Porter.
Nee, es ist so. Ja. Deswegen, ich verstehe auch gar nicht so die Wahl des Testimonials. Aber
Michael Schweighöfer, meine Güte, Matthias Schweighöfer für XXL Lutz. Also das ist doch. Wie weit kann man denn bitte von der Positionierung auseinander sein? Du kannst doch nicht Mercedes machen und Schöfferhofer alkoholfrei und dann gehst du hin und machst
eine vegane Wurst.
Ja, und dann machst du XXL Lutz. Also nee.
Ja, aber das ist doch, wie es immer ist. Guck mal, wenn wir jetzt in ein Unternehmen reingehen und dann schlagen wir sinnvolle Influencer vor. Ich meine, wir schlagen fast eh keine Influencer mal vor, weil juckt. Aber wenn wir das jetzt machen würden und dann wären das ja inhaltlich vielleicht passende Influencer, dann ist es doch immer so, der Hans-Jürgen, das ist der Junior im Unternehmen, der folgt aber dem Matthias und der findet den klasse.
Wollte er immer schon mal machen.
Genau, und deswegen ist er auch bereit, das ganz große Portemonnaie von Papa zu öffnen. Mhm. So. Und in dieser Situation befinden wir uns doch in sehr, sehr vielen Fällen. Und das war 100 Pro auch so ein Ding. Die haben dann gesagt, wir brauchen mal, das ist übrigens auch einer meiner Lieblingssätze in meinem Job, wir brauchen mal so ein Bang.
Wir brauchen mal so einen richtigen Hammer.
Ja,
genau. Hammer. Hast du den Skandal von Kalcha Candela mitbekommen?
Nee, ich habe immer nur mitbekommen, dass die irgendwie in komischen Kontexten auftauchen, dass ich mich gewundert habe, was ist los. Also, aber ich wollte nicht noch ein Licht, nicht noch ein Rabbit Hole.
Wir haben noch eine halbe Minute Zeit.
Ja, okay, also, schnell.
Kalcha Candela, falls ihr euch erinnert, das ist Seed auf Wish bestellt in den 2000ern gewesen.
Ja.
Oder auf Temu bestellt. Die haben halt auch so Instagram, die sind aber deswegen auch keine Influencer, okay? Und dann hat wohl vor einiger Zeit schon so ein Mädel den DM geschickt, eine Direct Message, ob sie wohl auf ihrem Geburtstag mal auftreten können. Ob sowas theoretisch einfach möglich wäre. So einfach so mal gefragt. Und dann hat es sich halt so ergeben, dass irgendwer von denen, würde ich jetzt mal behaupten, von der Band da in die geantwortet hat, so nach dem Motto, ey, sag mal, geht's noch? Weißt du, wie teuer das alleine ist, wenn wir uns von A nach B bewegen? Und die immer so, hey, sorry, ich habe nur gefragt. Sorry, tut mir total leid. Und Und dann haben die original noch geschrieben, ja, würdest du auch Crow oder Drake fragen?
Nein.
Also richtig scheiße geantwortet. Wirklich so, boah, was denkst du, wer wir sind, so dies, das. Ja, komm mal klar. Also es war wirklich auch beleidigend, wie lächerlich ihre Anfrage doch sei. Und dann sind halt die Screenshots von dieser Unterhaltung viral gegangen. Und die Leute haben sich richtig drüber aufgeregt. Und dann haben sie irgendwie so weil vor allem haben sie auch so zurückgeschrieben, hey Mausi oder irgendwie so. Also die andere gerade Rede war Mausi, das war schon mal der andere Punkt irgendwie, wo alle sagten, was geht ab? Ja, und dann haben sie dann noch so ein Statement gemacht, ja, das sei jetzt schon einige Zeit her und sie würden sich jetzt auch eine neue Social-Media-Managerin, Fragezeichen suchen. Und ja, man hätte sich geeinigt mit der und sei jetzt auch alles wieder gut und in Kontakt. Aber es war wirklich so ganz schlimm. Ich meine, die sind jetzt ja auch mittlerweile 40, Mitte 40, I don't know.
Vielleicht ja, mindestens.
Selber Opa schon, aber ganz unangenehm, ganz unangenehm. Und da hast du so richtig gemerkt, was es, zumindest fand ich das, was es mit Künstlern oder einer Band macht, wenn die so in der Irrelevanz verschwinden.
Ja.
In einem Zeitalter, wo jeder Hanswurst ja seine Musik in den sozialen Medien veröffentlichen kann. Und ich glaube, die haben wirklich noch so ein, die leiden immer noch darunter, dass sie nie so erfolgreich waren wie Seed.
Ja,
das Seed war ja einfach
so ein Komplex.
Nie so erreichen, ne? Und die haben ja versucht, da in die gleiche Musikgenre und große Band und viele Leute drin und so, haben sie ja immer versucht. Die waren ja auch durchaus erfolgreich, aber
also mit Berlin City Girl.
Du bist Hammer. Apropos Hammer. Ja, das nur zum am Rande.
Lustig.
Wenn alternde Bands und ehemals Berühmte ihre Komplexe nicht bewältigt bekommen, dann passiert sowas.
Wir haben heute ganz viel über Komplexe gesprochen.
Und ganz wenig über Politik.
Ganz wenig über Politik. Fast. Nehmt es uns nicht übel, es beschäftigt auch uns. Ne? Wir haben natürlich die eine Stunde gerissen, aber wir hoffen, es hat trotzdem Spaß bereitet.
Wir freuen uns ganz doll, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört und freuen uns über eine sehr gute Bewertung auf den einschlägigen Portalen wie bei iTunes und Spotify und XXL Lutz.
IKEA und noch andere Plattformen.
Bewertet da auch gerne Hemmles Regal sehr positiv, wenn ihr unseren Podcast auch positiv bewertet habt.
Postcast.
Postcast.
In dem Sinne, Marit Jod, schwing de Hut.
Ja, Marit Jod, bis dahin. Tschüss.